Hallo und herzlich willkommen zum Backpack Stories Podcast, der virtuellen Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Ganz nach dem Motto, mit Rucksack los, mit Geschichten zurück, bekommst du hier die Backpack Stories von Weltenbummlern und Abenteurern. Diese Erlebnisse lassen dich die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Lerne wertvolle Tipps und Tricks von erfahrenen Globetrottern, hol dir Inspiration für deinen nächsten Trip und stille in der Zwischenzeit beim Zuhören dein Fernweh. Komm mit auf eine spannende Reise mit packenden Abenteuern, fremden Kulturen und faszinierenden Begegnungen fernab des Alltags. Jetzt tauchen wir ein mit eurer Gastgeberin Carla Vollert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Backpack Stories Podcast. Dieses Mal bin ich hier mit Dominik Krause und er ist ein Teil von den Step-by-Step-Travelern. Und er ist auch ein Teil aus meinem neuen Buch und das Buch heißt Abenteuer Vanlife. Und da hat es sich natürlich angeboten, dass ich ihn auch mal vor das Mikrofon hole, damit er uns auch mal von seinen Abenteuern berichten kann. Und in der Geschichte geht es um Einsamkeit, gefrorene Zehen und erreichten Zielen. Und heute haben wir gedacht, wir schmücken das nochmal ein bisschen mehr aus. Er ist nämlich im Winter gestartet mit den nordischen Ländern, was ja eher untypisch ist. Und er erzählt einfach mal, wie es so zu der Idee gekommen ist und was er bisher alles erlebt hat. Und ich bin froh, dass du dabei bist und sage hallo und herzlich willkommen an Dominik.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Du kannst dich gerne auch nochmal vorstellen, was war denn so, bevor du der Step-by-Step-Traveler wurdest?
Ja, also Dominik Krause, hast du gerade schon gesagt, 32 Jahre jung und ja, was war davor? Im Prinzip habe ich davor für verschiedene Unternehmen im Einzelhandel gearbeitet, viel in der Personalentwicklung auch gearbeitet, bis damals noch der Pascal und ich den Entschluss gefasst haben, nee, wollen wir nicht mehr, wir wollen jetzt was anderes, wir wollen für uns arbeiten, wir wollen selbstständig sein. Und ja, daraus kam dann irgendwann, wir machen einen YouTube-Kanal, wir machen einen Blog und dann ging es so Schritt für Schritt, Step by Step sozusagen, ja. Immer in die Richtung, in der ich jetzt gerade angekommen bin.
Ja. Cool, also es ist ein längerer Weg. Ich meine, es ist ja bei den meisten so, dass irgendwann mal die Idee kommt und dann schaut man, wie es so vorangeht. Und ihr habt euch irgendwann einen Traum erfüllt und ein Auto gekauft. Vielleicht magst du da mal kurz noch was zu sagen.
Ja, genau. Also wenn man tatsächlich noch ein Stück vorher anfängt, haben wir irgendwann überlegt, okay, was machen wir? Wir wollen selbstständig sein, wir wollen aber auch nicht hierbleiben und wir wollen reisen. So, dann gibt es einmal die Möglichkeit, so wie auch bei deinem ersten Buch oder wie du es ja auch gemacht hast, einfach mit dem Rucksack unterwegs und los, irgendwie irgendwo hinfliegen oder irgendwie trampen oder irgendwas. Aber da haben wir gedacht, nee, komm, wir kaufen uns ein Auto, wir bauen das Auto um und dann geht's los. Dann fiel irgendwann die Entscheidung auf den Defender, geländegängig und einfach ein cooles Auto, auch von der Optik her, dachten wir uns, komm, holen wir uns mal. Keine Ahnung, was wir tun, keine Ahnung von Autos, von Innenausbau, aber das machen wir einfach mal. Das war Ende 2016, haben wir uns den geholt. Und da fing dann alles auch mit YouTube an, mit den ganzen Videos, die wir gemacht haben, wo wir den ausgebaut haben. Und dadurch, dass wir da beide noch gearbeitet haben, Vollzeit gearbeitet haben, lief das quasi alles am Wochenende, wo wir dann umgebaut haben oder kleinere Touren gemacht haben, bis es dann jetzt letzten Endes tatsächlich fast, ja, also mehr als 2,5 Jahre später bei mir dann losging. Ja, bei mir, weil der Pascal, wie ihr ja vielleicht schon mitbekommen habt oder mitbekommen werdet, ist nicht mitgefahren, immer nur sporadisch dabei.
Ja, da sieht man mal wieder, ne, wenn man so viele Pläne, wie man macht, es muss nicht immer so kommen, wie man das auch geplant hat. Und bei euch finde ich es auch wirklich extrem, weil ich bin immer jemand, der relativ spontan ist mit den Dingen. Und ihr habt es ja echt irgendwie 3 Jahre so geplant, dann das Auto gekauft, umgebaut, irgendwie auf diesen Tag hingefiebert, wo es losgeht. Und dann war es so, dass Pascal, dein Bruder, gar nicht mit konnte.
Ja, genau.
Und was ich auch gemerkt habe bei der Vorbereitung, habe ich geschaut, oder halt auf YouTube, ne, ein paar Videos geguckt und habe da gesehen, welche Route ihr fahren wolltet. Und im Endeffekt ist es ja auch alles anders gekommen. Sag doch mal was dazu, was so der erste Plan war und in welche Richtung es dann so gekommen ist.
Ja, also der erste Plan war tatsächlich, dass wir von Deutschland aus Richtung Polen starten und dann da so ein bisschen im Osten die Länder abgrasen. Bis dann irgendwann, ich weiß nicht, was der Ausschlag war, wahrscheinlich irgendwelche Instagram-Bilder von irgendwelchen tollen Iglus irgendwo in Nordeuropa, Skandinavien, haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nicht dahin? Und dann alle, ja, aber ihr könnt doch nicht im Winter da hochfahren. Und wir wollten ja am 1.1. starten, oder ich bin ja dann tatsächlich Ende Januar gestartet. Und dann dachten wir uns, nö, also alle fahren sie im Sommer hin, wir machen das jetzt einfach im Winter. Da ist sowieso dann keiner da, da haben wir auch unsere Ruhe. Und so kam es dann, dass aus Polen, Ungarn, Tschechien und so weiter kamen dann Norwegen, Finnland, Schweden. Also da haben sich dann auch die Pläne relativ, was heißt kurzfristig, also ich denke mal, es war ungefähr ein Jahr vorher, wo wir dann nochmal komplett umgeswitcht sind und uns dann auf Nordeuropa gestürzt haben, beziehungsweise ich sage immer noch uns, aber ich war es ja dann, der dann in den Norden gefahren ist.
Und du hast gerade schon gesagt, also Pascal kommt zwischendurch vorbei, ne? Immer wie es irgendwie von der Arbeit aus passt wahrscheinlich, oder wie macht ihr das?
Ja, genau. Also er kommt dann, je nachdem, an welchem Ort ich dann gerade bin, dann gucken wir, wo ein Flughafen in der Nähe ist, wo er dann vielleicht auch einen günstigen Flug findet, wo er dann hinfliegen kann, um dann einfach ein Stück mitzufahren. Meistens beschränkt sich das dann so auf eine Woche und dann muss er wieder zurück. Aber es sind so ein paar Eckpunkte, die er dann natürlich gerne mitnimmt, so wie Nordkap oder sowas. Das wollte er sich nicht entgehen lassen. Ich denke mal, wenn es dann irgendwann Richtung Süden geht oder weiter südlich ist, der südlichste Punkt Europas, der muss ja auch erreicht werden. Ich denke, dann wird er auch wieder dazu stoßen, so wie es einfach bei ihm zeitlich passt.
Also er pickt sich die Highlights raus.
Ganz genau, immer schön. Nur das nicht das Anstrengende, nur das Schöne.
Echt so. Und wie war das für dich, als du dann erfahren hast, du wirst das jetzt alleine machen? Also ich denke mal, es ist ja einmal natürlich so die Vorfreude zusammen, aber natürlich auch vielleicht eine Budgetfrage.
Ja, definitiv. Und die Entscheidung, dass ich jetzt alleine fahre, fiel eigentlich erst 2 Monate, bevor es losging. Also es war relativ kurzfristig, dass Pascal ein sehr gutes Angebot bekommen hat, was ich an seiner Stelle auch nicht abgelehnt hätte. Für mich stand aber fest, nee, also wir haben wirklich so lange beide darauf hingearbeitet und darauf hingefiebert und ich habe gesagt, nee, ich mache es auf jeden Fall. Und das war am Anfang war es so, ja cool, dann habe ich jetzt Zeit für mich, muss mich nach keinem anderen richten. Ja, aber wäre natürlich trotzdem schön gewesen, auch mal jemanden dabei zu haben. Es ist manchmal dann schon recht einsam gewesen, auch wenn man natürlich mit Leuten telefonieren kann. Aber das ist schon was anderes, als wenn einer neben einem sitzt oder steht oder geht.
Total. Und also ich kann auch echt gut alleine reisen und sein. Nur dadurch, dass ich ja, wie du auch gesagt hast, eher Backpacking mache und dann vielleicht im Hostel Leute kennenlernen, ist ja nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie im Winter, wenn eh nicht so viele reisen, dann noch im eigenen Auto, ne, wo du ja nicht in der Unterkunft irgendwie jemanden kennenlernst oder so.
Ja. Also das war am Anfang eine sehr... Am Anfang die erste Woche, die war gut, die zweite Woche war auch noch okay. Und dann dachte ich mir so, boah, irgendwas fehlt. Und jetzt mittlerweile muss ich sagen, genieße ich es wirklich sehr alleine zu sein. Aber das war, ja, wir haben jetzt, was haben wir jetzt, Juli. Das war eine lange Lernkurve, alleine sein. Also das hat seine Zeit gedauert, aber jetzt genieße ich es. Genieße es natürlich auch, wenn mal jemand zu Besuch kommt oder ich jemanden treffe unterwegs, den ich kenne oder den ich dann kennenlerne. Aber die Lernkurve war auf jeden Fall da und hat sich über Wochen hingezogen.
Ja, das glaube ich. Und wie bist du, oder was hast du bisher jetzt gesehen? Also du sagst ja, das ist jetzt schon fast ein halbes Jahr. Wo warst du bisher überall?
Ich habe ja gestartet bin durch Dänemark. Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen. Das waren so die ersten 3 Monate, die ich da oben rumgefahren bin. War unfassbar schön, einen Teil natürlich auch im Buch zu lesen, wo dann, was dann da alles passiert ist. Aber die Länder oben wirklich unfassbar, auch im Winter. Im Sommer soll es wohl auch sehr schön sein, das steht auch irgendwann nochmal an, aber im Winter einfach traumhaft. Dann ging es weiter nach England und Irland. Und in Frankreich war ich auch jetzt. Und Ende diesen Monats geht es für mich nach Spanien und Portugal. Für erstmal 2, 2,5 Monate. Und dann mal schauen.
Mega cool.
Italien steht noch an. Und dann ist das Jahr auch schon fast vorbei.
Vielleicht eh noch weiter Richtung Osten, ne?
Genau. Ja, genau. Also da geht es dann auch runter. Vielleicht, wenn ich unten in Italien bin oder so, rüber nach Griechenland und da die Küste hoch. Ich muss sagen, da die Planung stand am Anfang, wie ich so fahren möchte oder wie wir fahren wollten. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, Pläne sind da, um über den Haufen geworfen zu werden und das merke ich immer wieder. Also auch zeitlich denke ich mir, okay, jetzt nimmst du mal ein bisschen Geschwindigkeit raus oder hier fährst du jetzt mal ein bisschen schneller und eigentlich passte das nicht so in den geplanten Zeitplan, aber einen groben Plan sollte man vielleicht haben, aber nicht zu strikt danach fahren oder danach planen.
Ja, also ich denke auch, man kann sich anlesen und darauf vorbereiten, ne? Also so einfach irgendwie, welche Route, wo, was könnte man sehen, aber da halt einfach nicht so dran festharren.
Ja, ja. Sehe ich jetzt mittlerweile auch so, war auch was ich lernen musste.
Ja, man kann sich, glaube ich, am Anfang auch nicht vorstellen, wie schön es ist, so frei zu sein und das jeden Tag neu zu entscheiden. Ich denke, ja, das sind wir auch in unserem Alltag nicht gewohnt, ne?
Nee, definitiv nicht. Also wann hat man schon mal die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe jetzt hier mal eine Woche stehen, wenn ich jetzt früher irgendwie 3 Wochen Urlaub hatte, so, dann habe ich versucht, in diesen 3 Wochen alles zu sehen, was es da zu gesehen gab. Und wenn ich jetzt dran denke, wenn ich irgendwie an einem schönen Strandabschnitt stehe oder irgendwo in den Bergen und in Irland oder so und dann sage, ja, ich bleib einfach nochmal 2 Tage länger, weil es ist ja egal, ob ich jetzt 2 Tage vorher wieder nach Frankreich fahre oder nicht, das ist ein Gefühl, was wirklich sehr, sehr befreiend und sehr, sehr schön ist.
Ja, das kann ich nur so unterschreiben.
Ja.
Und wie stelle ich mir das vor, so ein Alltag im Norden? Also ich denke an Schneefall, Kälte, alles eingefroren. Wie ist es, wenn man dann morgens aufwacht und kann man überhaupt schlafen bei so einer Kälte?
Tatsächlich sehr gut sogar. Also Kälte, ich habe natürlich auch einen sehr guten Schlafsack, muss ich dazu sagen. Ich bin ja mit dem Dachzelt unterwegs und am Anfang auch von vielen gesagt bekommen, ja, im Winter im Dachzelt, das funktioniert ja überhaupt nicht. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wir haben nämlich unten im Defender eine Standheizung und die kommt aus einem Fenster hinten im Defender raus und geht oben ins Dachzelt. Das heißt, ich kann das Dachzelt auch ein bisschen heizen. Also es ist natürlich nicht so wie eine Heizung, die im Auto dann auch ist, aber die schafft es schon so bei minus 20 Grad, so auf 0 Grad im Zelt runterzukühlen, also aufzuwärmen in dem Fall. Und dann mit einem guten Schlafsack ist es wirklich sehr, sehr angenehm. Und das Schönste ist natürlich die Luft, die du dann da hast. Dadurch, dass es ja so kalt ist, hast du extrem klare und gute Luft. Und da kann man sehr, sehr gut schlafen. Wenn du dann natürlich wach wirst und aus dem Zelt, was ja eigentlich relativ warm ist mit 0 Grad, im Norden ist es ja dann relativ warm mit 0 Grad, rausgehst, dann wird es natürlich erstmal kalt. Aber das war in Ordnung. Ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Also 1, 2 Situationen gab es, wo ich mir dachte, okay, das muss ich jetzt so nicht mehr haben. Aber die habe ich auch überlebt, Gott sei Dank. Und dann ging es weiter. Ich hatte eigentlich auch damit gerechnet, dass es viel länger dunkel ist. Aber dadurch, dass ich Ende Januar erst gefahren bin, hatte ich so am Tag 5, 6 helle Stunden. Und auch da war ich wahrscheinlich mit Glück überhäuft worden. Ich hatte sehr viel Sonne, was für mich und für mein Gemüt und vor allem, wenn man alleine ist, sehr, sehr gut tat. So dass ich die Stunden, die ich dann hatte, wirklich gut genutzt habe, mir viele Sachen angeguckt habe oder einfach mal nur irgendwo an einem zugefrorenen See gestanden habe und 6 Stunden auf den See geguckt habe, weil es einfach so ruhig und so entspannt ist, da zu stehen und mal keinen Lärm zu haben. Weil ich persönlich wohne im Ruhrgebiet und da ist, ich weiß nicht, ob ich hier jemals irgendeine Nacht oder irgendeinen Tag hatte, wo ich nichts gehört habe. Und da oben fährst du hin und das ist dann auch erstmal, du stehst im Wald, auch nachts sehr spannend, wenn du dann einfach nichts hörst. Und wenn sich dann aber was bewegt, dann hörst du es doppelt so laut gefühlt und denkst dir, okay, was war das jetzt? Aber das war eine
kleine Panikattacke.
Ja, also am Anfang war es auch wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Gerade so die Nächte mitten im Wald, weil in Skandinavien gilt ja, dass jedermanns Recht oder das Allemannsrecht eigentlich nicht für Fahrzeuge, aber wenn man sich vernünftig verhält, dann sind die da alle sehr, sehr nett, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr aufgeschlossen. Vor allem, wenn man so exotisch im Winter mit dem Dachzelt unterwegs ist, haben die eher so ein bisschen Mitleid und wollen einem ein bisschen helfen. Aber das ist dann schon diese Ruhe, genießen zu lernen, es war auch ein Stück, eine tolle Erfahrung. Kann ich nur empfehlen.
Und hast du da generell viele Einheimische kennengelernt? Weil also die wohnen ja auch so, dass sie sehr weit auseinander wohnen. Ne? Also ist jetzt nicht irgendwie so eine große Nachbarschaft, je nachdem, wo man ist. Wie ist es dann, wenn die dann Fremde treffen?
Das war durchweg positiv. Also ich habe, gerade als ich allein unterwegs war, und die Leute gesehen haben, okay, da ist ein Dachzelt aufgeklappt oder steht einfach auch nur der Defender, der fiel halt auch auf, sind viele zu mir gekommen und haben einfach ein Gespräch angefangen. Oder nach einer Zeit dachte ich mir, okay, ich müsste jetzt mal wieder mit jemandem sprechen, bin ich auf die Leute zugegangen, die mit ihren Hunden Gassi gegangen sind und habe die einfach mal angequatscht. Und das war Ich habe nicht eine negative Erfahrung gemacht. Also speziell in Finnland habe ich so das Gefühl gehabt, die Leute sind da noch ein bisschen verschlafener, weil in Finnland sehr, sehr wenig los ist zu der Jahreszeit. Aber die waren alle sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich. Und es gab ja eine kleine Panne, will ich mal sagen. Und wo ich danach auf einem Campingplatz gefahren bin. Und dieser Campingplatzbetreiber war auch so nett und freundlich, obwohl dieser Campingplatz überhaupt gar nicht geöffnet war. Also das war eine spannende Sache, dass sie da einem wirklich versuchen, alles möglich zu machen, obwohl sie gerade in ihrer Freizeit irgendwo hocken. Das war ein sehr schönes Gefühl. Das muss ich leider sagen, kenne ich hier aus Deutschland sehr, sehr selten, dass Menschen so nett und freundlich sind. Oder auch, da war ich mit einer Freundin oben unterwegs, die mich besucht hat, sind wir an einer Straße vorbeigefahren, da stand so eine Hütte, da konnte man, im Sommer kann man da wohl auch übernachten, und die hatten Strom draußen für die Autos. Die stecken sich da nachts immer an Strom, damit die Motoren nicht einfrieren. Das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Und dann haben wir da angehalten und dann habe ich gefragt, ob ich mich kurz an Strom stecken könnte. Und dann meinte so, ja, bleibt die Nacht hier stehen. Braucht ihr noch Feuerholz? Wir haben da vorne eine Hütte, da könnt ihr euch reinsetzen, könnt ihr euch was zu essen machen. Und dann dachte ich mir so, bitte was? Wie, du bietest uns jetzt gerade deine Hütte an, du bringst uns noch Holz, damit wir uns da drin was zu essen machen können. Und ich kann hier kostenlos am Strom stehen. Ja, das ist, weiß ich nicht, ob mir das hier jemals passiert ist in Deutschland. Also nichts gegen Deutschland, ne? Das soll jetzt nicht so.
Aber müsste man vielleicht echt mal testen, ne? Weil, ja. Also dadurch, dass ich ja auch oft so in anderen Ländern auf Hilfe angewiesen bin, wenn ich irgendjemanden sehe, der irgendwie verplant vorm Dom steht oder so, ne, dann frage ich halt auch immer. Und ich glaube, dass einfach, dass man so einen anderen Blick hat oder sich so in diese Situation reinversetzen kann, dass vielleicht gerade nicht klar ist, wo der Weg ist oder welche Bahn fährt oder was auch immer. Ja. Und dass einfach vielleicht nicht jeder sieht. Also ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen Charakter oder ich weiß nicht, ja, so ein bisschen Aufmerksamkeit für andere Menschen. Ja,
ich glaube, vielleicht ist es auch, weil die Bevölkerungsdichte ja da oben halt sehr, sehr gering ist oder deutlich geringer als bei uns in Deutschland ist. Und dass, wenn du dann da irgendwo an der Straße stehst, dann auch mal 2 Tage da stehen kannst, bevor der nächste vorbeikommt. Und dass die Leute deswegen einfach so offen und freundlich sind und direkt helfen, weil die genau wissen, okay, wenn ich in der Situation bin, dann freue ich mich auch, wenn einer anhält und mir hilft.
Ja, total. Ja. Und ich hatte mitbekommen, dass es noch eine besondere Übernachtung gab. Und zwar war das im Iglo. Wie war das? Also das steht auch noch auf meiner Wunschliste.
Ja, also es war eine wirklich tolle Erfahrung. Ich sag mal, gruseliger an der Sache war, ich hatte die komplette Iglo-Anlage für mich alleine, weil es Ende der Saison war. Die hatten, glaube ich, danach noch ein Event in dem Iglo-Hotel. Und dann war Schicht im Schacht für die. Und ich hatte wirklich das komplette Iglo für mich alleine. Ich konnte mir ausruhen. Die Betreiber haben gesagt, ich könnte auch alle 2 Stunden das Iglo wechseln, wenn ich Lust habe. Und dann von Iglo zu Iglo wandern und eben mal geschlafen haben. Aber habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe mich schön nah an den sanitären Anlagen gehalten, wenn es dann so schön kalt ist oder so. Aber das war toll und es war überhaupt nicht kalt. Also ich hatte kältere Nächte im Dachzelt als dann im Iglo-Hotel, weil durch diese dicken Eiswände wird es wohl maximal -4 Grad da drin. Die haben Schlafsäcke bis -20 Grad. Und es war am Anfang ein komisches Gefühl zu wissen, okay, es ist ringsrum, es ist Eis und Schnee und nichts anderes. Also es ist nicht mit Holz abgestützt oder irgendwas. Das war eine tolle Erfahrung. Also wenn man mal die Möglichkeit hat, wenn man mal da oben ist, oder ich habe gehört, es gibt es auch in der Schweiz relativ häufig, einfach mal ausprobieren. Es ist nicht das Günstigste, was man machen kann, aber man bleibt auch keine Woche da. Also man macht eine Nacht, geht dann abends noch draußen in den Whirlpool oder in die Sauna, die nicht aus Eis sind, und legt sich dann komplett aufgeheizt in seinen Schlafsack und schläft tatsächlich sehr gut, weil auch der Schnee macht die Luft halt sehr, 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 sehr angenehm. Also wenn du die Möglichkeit hast, absolute Empfehlung.
Der Witz bei mir ist immer, also ich habe so mehrere Dinge auf meiner Liste, auch so wenn ich Schlittenhundetour und so, aber ich mag einfach die Kälte nicht so. Also Schnee und Kälte. Wenn ich mich damit beschäftige, ist immer so, ja, oder ich fahre nochmal da und dahin. Also ich schieb's irgendwie. Aber ich finde die Vorstellung halt so schön. Und wie du sagst, vielleicht ist es ja gar nicht so kalt, weil es ist ja auch jetzt nicht Regen, wo man irgendwie klitschnass ist und alles unangenehm ist, sondern man kann sich ja ordentlich anziehen. Das ist mir an sich auch bewusst, aber irgendwie habe ich es dann doch immer noch verschoben, sage ich mal. Was war deine kälteste Nacht oder Tag, was du mitbekommen hast?
Die kälteste Nacht war eine Nacht bei minus 35 Grad waren es, glaube ich. Es war anders angesagt. Es war minus 18 angesagt und da gab es dann auch ein leichtes Problem mit dem Auto. Mhm. Steckt ja auch, wie du vorhin gerade gesagt hattest, von eingefrorenen Zähnen, steckt auch ein Teil mit in dem Buch. Weil es war, ja, das war eine Nacht, die mir wirklich nicht mehr aus dem Gedächtnis geht. Und jetzt, wir haben heute den 4. Juli, kann ich sagen, meine Zähne sind wieder vollständig da. Nur so als kleinen Teaser.
Krass, ey. Ja. Vor allem jetzt hatten wir, ich weiß nicht, ich glaube in Köln 39 Grad plus, ne? Ja. Und dann das im Minus, also ist ja auch einfach, ja, was da alles so möglich ist, was der Körper irgendwie alles aushält, finde ich auch mal total faszinierend.
Ja, ja. Also ich wollte es unbedingt mal so kalt haben. Nach dieser Erfahrung muss ich sagen, es reicht mir, also ich muss es nicht mehr so kalt haben, weil es dann schon, man kann es nicht lange ohne Bewegung draußen aushalten. Das ist schon minus 35 Grad und war ja nicht mal das Kälteste. Es wird ja teilweise noch kälter da oben. Das ist schon an der Grenze des Angenehmen.
Krass. Was war denn so, also ich sag jetzt mal durchschnittlich, aber also wie kalt ist es sonst so normalerweise tagsüber?
Also die Durchschnittstemperatur, wo ich da oben war, waren so minus 15 Grad ungefähr.
Die Vorstellung. Also andere lachen sich jetzt darüber kaputt, aber für mich ist es halt total kalt.
Also man gewöhnt sich sehr schnell daran. Und ich hab selber bei mir gemerkt, also ich mag die Kälte, ich habe nichts gegen Kälte. Ich habe aber auch überhaupt nichts gegen Wärme. Und wenn ich es mir jetzt aussuchen würde, würde ich wahrscheinlich immer die Wärme auch vorziehen. Aber der Körper gewöhnt sich sehr schnell auch an diese minus 15 Grad. Und wenn es dann so um 0 Grad ist, habe ich schon angefangen, da oben im T-Shirt rumzulaufen. Wo mich dann auch die Leute, die mich besucht haben oder die dann gesehen haben, irgendwelche Fotos oder so bei Instagram oder auch bei den YouTube-Videos, haben dann gesagt, so, geht's dir noch gut? Wie viel Grad habt ihr da oben? Ich so, ja, so um die 0. Ach so, ja, und dann läuft man im T-Shirt da oben rum, weil man gewöhnt sich sehr stark dran. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und dann hat man, glaube ich, so 14 Grad und es war so warm. Ich bin in kurzer Hose und T-Shirt hier rumgelaufen. Die Leute haben gedacht, ich hätte an einer Waffel.
Ja, und, das ist aber echt so krass.
Ja, aber man gewöhnt sich sehr schnell auch an kalte Temperaturen. Ich glaube auch, dass es umgekehrt mit den warmen Temperaturen genauso ist. Wobei, das werde ich jetzt herausfinden. Jetzt die letzten Tage war mir zu warm.
Genau, dann kannst du davon mal berichten.
Ja, sehr gerne.
Welche Orte, also ich weiß nicht, ob immer alle schon Städte sind, aber welche Orte oder Städte kannst du denn empfehlen dort oben? Also du hast ja da zum Glück auch ein paar Ortschaften erreicht, egal wie kalt es war.
Ja, doch, das hat dann nach einer Zeit auch noch wieder geklappt. Was sehr schön ist, fand ich jetzt gerade auch im Süden Schwedens, also sind wir relativ südlich noch, war Stockholm. Ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Im Sommer wohl genauso schön wie im Winter, aber ich fand, auch da hatte ich am Anfang wieder sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter, als die Sonne aufgegangen ist und das Ganze im Schnee reflektiert wurde. Das war einfach ein traumhaftes Bild, so halb zugefrorener See oder halb zugefrorenes Meer, wenn es dann da im Hafen ist. Das war ein unfassbar schönes Bild. Wenn ich dann weiter nach oben gefahren bin, was war schon? Helsinki fand ich auch schön, aber da war Stockholm noch ein bisschen mehr. Wenn wir mal aus den großen Städten jetzt rausgehen, ja, ob die Aussprache jetzt richtig ist oder nicht. Vukati, also V-O-U und dann K-A-T-T-I, war eine unglaublich schöne Stadt oder ein kleines Dörfchen, wo man sehr, sehr gut Ski und Snowboard fahren konnte. Und ich hatte da einen Platz direkt an der Skipiste. Das heißt, ich konnte von der Piste runter bis zum Defender fahren, konnte mir was zu essen machen und dann wieder direkt in den Lift. Also es war sehr schön. Honningsvak oben im Norden, kurz bevor man am Nordkap ist, sehr kleines Dörfchen, habe ich nicht so viel von gesehen, weil wir Schneesturm hatten, als der Pascal mich da oben besucht hatte. Soll aber auch sehr schön sein. Und an der Küste Norwegens Bergen. Bergen ist traumhaft schön. Da hat man auch schon wahrscheinlich viel von gesehen im Internet. Wenn man Bergen eingibt, kommt dieses typische, diese Holzhäuschen, die da im Hafen stehen. Und von außen sehen die schon schön aus, aber wenn man dann da reingeht, ist ganz verwinkelt, ganz kleine Gassen da hinten mit vielen so Handwerksgeschäften, die dann wirklich alle Sachen auch selber machen. Sehr gute Cafés, sehr gutes Essen. Bergen war auch sehr, sehr schön. Also Bergen war, was norwegische Städte angeht, so ein Highlight. Ja, Ja, doch, wenn ich eine Stadt rauspicken müsste, wäre es, glaube ich, Bergen. Bergen ist sehr schön.
Cool. Ich war, wie gesagt, also ich war auch schon in Schweden und zum Beispiel in Stockholm und Oslo war ich mal im Winter. Mhm. Und wie gesagt, bin ich so der Schneemensch, bin dann eher so in die Bahn eingestiegen und bin damit durch die Stadt gezogen. Mhm. Und dann war ich aber auch noch mal im Sommer da und klar, ein ganz anderes Lebensgefühl und hat mir dann tatsächlich auch ein Ticken besser gefallen. Und tatsächlich war es im Winter so viel Schnee, dass man auch gar nicht alles sehen konnte, ne? Weil natürlich auch nicht alles irgendwie freigelegt wird. Mhm. Aber das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja. Und du kannst es empfehlen, da in der Kälte auch mal sich hochzuwagen, ne?
Ja, also es ist nicht, es hört sich immer schlimmer an, als es tatsächlich ist. Und man muss ein bisschen darauf achten. Also Fahren auf Straßen ist überhaupt gar kein Problem. Also ich habe nicht ein einziges Mal Schneeketten gebraucht, weil die Straßen, dadurch, dass so viel Schnee da oben liegt, werden die einfach nur plattgewalzt und auf Schnee lässt sich wirklich sehr gut fahren. Also es ist nicht vereist, es ist wirklich nur Schnee. Da muss man keine Sorgen haben. Man sollte natürlich Winterreifen haben. Das wäre von Vorteil. Und am allerbesten noch mit Spikes. Die kriegt man da oben ganz gut. Die darf man, glaube ich, in Deutschland nicht fahren, wenn ich richtig informiert bin. Aber wenn man die an der Grenze umziehen lässt, das funktioniert wunderbar. Und dann kann man da auch mit normalen Geschwindigkeiten fahren. Also, dass die Leute mich dann auf den Landstraßen auch mit 80 oder 100 überholt haben, ohne dann irgendwie ins Schlingern zu geraten, lag einfach an den Spikes. Die hatten da auch normale Autos und keine Hightech-Trucks. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also, wenn man mal, ich sag mal, 3 Wochen sollte man dann schon einplanen. Aber wenn man die Zeit hat, einfach mal da hochfahren und es sich gut gehen lassen. Selbst wenn man Kälte nicht so mag.
Ja, cool. Gibt's irgendwelche Hacks noch für Kälte? Also du hast gesagt, natürlich Standheizung und so, aber hast du vielleicht irgendwas auch von den Einheimischen oder so erfahren, was die sonst noch so machen?
Die haben sehr viel, die arbeiten sehr viel mit Fell da oben. Also Rentierfell, ob man es mag oder nicht, aber das soll sehr, sehr gut isolieren. Und viele hatten wirklich wenig an, aber dann Fellschuhe oder auch Felljacken von den Rentieren, die dann da oben auch halten und eben dann gerade die Sami, die da oben ja auch noch traditionell teilweise wohnen, dann auch verzehren und daraus aus der Haut und aus dem Fell machen die sich dann eben Kleidung. Kann man da oben auch kaufen, relativ teuer, wobei alles generell ein bisschen teurer ist als bei uns. Ansonsten gibt es so schöne so Handwärmer, die man sich in die Handschuhe packen kann oder auch in die Schuhe legen kann. Das ist immer sehr gut. Klamotten nicht draußen lagern. Ansonsten sind die klamm und nass und eingefroren. Was gibt's noch? Eine Mütze ist ganz wichtig, damit die Wärme über den Kopf nicht verloren geht. Und immer gut warm essen. Und wenn es nur eine kleine Suppe ist oder so, das wärmt immer ganz gut von innen. Und wenn euch zu kalt wird, wenn ihr da oben seid, klingelt einfach irgendwo. Ich bin mir zu 110% sicher, dass die Leute euch aufmachen und euch reinbeten, um euch einen Kaffee oder eine heiße Schokolade anzubieten. Also alle, die ich bisher da oben kennengelernt habe, waren so unfassbar freundlich, obwohl ich einfach ein Typ war, der teilweise zerzaust irgendwo rumstand, waren sie alle nett und freundlich und hatten eher ein bisschen Mitleid mit mir, als dass sie irgendwie böse waren, dass ich da in ihrem Vorgarten stand.
Also mega cool. Also hast du auch viel so mit den Einheimischen dort gemacht.
Ja, teilweise hatte ich auch keine Wahl. Ich hatte ein Erlebnis in Finnland, wo in Finnland gibt es eine SIM-Karte, wo man ganz gut Internet relativ günstig beziehen kann. Leider konnte in diesem Ort niemand Englisch. Bis ich dann jemanden, der gerade aus der Bar getorkelt kam, getroffen habe, der mir dann sagte, ja komm hier, hole ich dir eben. Und super, nicht einmal gesehen vorher, nicht einmal gesprochen, aber er konnte ein paar Brocken Englisch und hat mir da sehr weitergeholfen. Und da dachte ich mir, okay, einfach anquatschen. Also mehr als Nein sagen können sie nicht und ich habe keinen getroffen, der Nein gesagt hat.
Ich glaube, das lernt man auch, ne? Also du musst ja irgendwie weiterkommen und man muss, also ich bin auch auf Reisen da offener als hier, weil hier denke ich mir auch immer so, peinlich, aber ja.
Nee, also ich meine, man muss da einfach dann so ein bisschen über seinen Schatten springen und sagen, nee, ich quatsch hier einfach an und wir gucken einfach mal, was passiert. Und meistens ist man sehr, sehr positiv überrascht, was dann wirklich aus dieser einmal kurz peinlich angequatschten Situation entsteht.
Ja, total. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar habe ich gesehen, dass deine Haare ab sind, aber ich habe die Story nicht mitbekommen.
Ja, Die Story von Anfang an, 2015 war es, glaube ich, haben Pascal und ich, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber wir wetten sehr gerne miteinander. Und da ging es dann darum, dass wir gesagt haben, hey, komm, wir wetten einfach mal und wer zuerst die Haare abschneidet, verliert. Wir haben so alle damit gerechnet, komm, das dauert vielleicht ein halbes Jahr, dann gibt der Erste auf. Letzte Woche Dienstag war es soweit. Letzte Woche Dienstag nach fast 4 Jahren Haare auf dem Kopf wachsen lassen, ohne zum Friseur zu gehen. Mal so ein bisschen nachschneiden vielleicht, aber ansonsten nicht zum Friseur gegangen. Das war natürlich dann auch die Zeit, wo das Wetter hier so gut war. Habe ich gesagt, okay, komm, jetzt müssen wir ein Ende finden. Und dann habe ich mir die Blöße gegeben, weil eigentlich ging es am Ende nicht mehr um den Wetteinsatz, sondern einfach nur noch um die Ehre. Aber ich hatte dann irgendwann, habe ich gesagt, komm, jetzt, es reicht wirklich. Und dann habe ich gesagt, komm, Pascal, du hast gewonnen. Jetzt können wir uns endlich die Haare schneiden. Und dann hat sich ein Freund von uns das nicht nehmen lassen. Er hat noch nie jemanden irgendwie die Haare geschnitten. Ich hoffe, er wird es auch nie wieder tun. Aber hat mir dann die Haare abrasiert. Und jetzt kommt endlich wieder Luft an meinen Kopf. Und es ist unfassbar schön, wieder kurze Haare zu haben. Vor allem jetzt für die kommende Saison, die Sommersaison. Im Winter war es nicht ganz so schlimm. Aber ja, die Wette ist vorbei. Pascal hat gewonnen. Aber für alle, die das hört, und auch Pascal, wenn du das hörst, herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, wir haben bei der Sache beide gewonnen. Er hat jetzt, dadurch, dass wir quasi, wir haben aufgegeben, oder ich habe aufgegeben und wir haben gesagt, komm, wir lassen es jetzt einfach, wir hören auf damit. Und er bekommt jetzt nichts. Wir hatten damals um das aktuelle MacBook Pro gewettet. Krass, was okay. Ungefähr einen Wert von 1500 Euro hatte. Das war der erste Grund, warum keiner aufgeben wollte, aber im Endeffekt war es dann irgendwann auch egal, worum es ging. Es ging einfach nur noch um die Ehre und ich bin froh, dass ich jetzt nach 4 Jahren klug genug war, zu sagen, komm, jetzt lass mal.
Aber ich kann mir richtig vorstellen, wie das dann untereinander so ausartet. So, nö, also jetzt ziehen wir es durch und wenn wir 100 werden. Und hat Pascal jetzt auch die Haare abgeschnitten? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Tatsächlich noch nicht. Also er hat so ein bisschen an der Seite das anrasiert, sage ich mal, dass er ein bisschen die ganzen Fussel unten weg hat.
Ah, okay.
Aber richtig zum Friseur, ich glaube nächste Woche oder sowas wollte zum Friseur gehen. Naja, also jetzt ist es vorbei. Das heißt, wenn man uns das nächste Mal sieht, sehen wir wieder aus wie Menschen.
Geil, ey, das ist auch irgendwie so ein Männerding, glaube ich.
Ja, das war aber auch, ich weiß nicht warum, wir haben wirklich gedacht, das dauert ungefähr so ein halbes Jahr und dann ist vorbei, aber irgendwann wollte einfach auch keiner mehr aufgeben und dann haben wir uns gegenseitig angestachelt und dann wurden da fast 4 Jahre raus. Aber wir werden ja auch älter und reifer.
Ja, da kann man mal aufgeben nach 4 Jahren.
ganz genau.
Das war noch eine für mich sehr wichtige Frage, weil ich hatte mir schon, also es war halt schon irgendwie sowas angedeutet, aber wie gesagt, ich hatte die Zusammenhänge nicht richtig mitbekommen.
Ja, cool. Als wir uns kennengelernt hatten, hatten wir auch lange Haare, ne?
Ja, voll, ja klar.
Auf dem Dachfestival, ja.
Ja, und ich meine, es haben ja auch Menschen lange Haare, ist ja nicht, da ich frage, läuft da gerade eine Wette, ne? Also so auf so Ideen kommt
Nee, auf solche Ideen kommt auch kein Mensch, um sowas zu wetten. Also, das ist auch nicht, was uns da geritten hat. Aber es ist Gott sei Dank vorbei.
Ja. Dann sag mal, wo man dich online findet oder euch.
Also bei YouTube kommt jetzt jede Woche aktuell was und einfach Step-by-Step Traveler bei YouTube eingeben. Da kommen wir schon selbe bei Instagram und Facebook. Und da arbeite ich allerdings jetzt gerade noch dran. Der Blog wird demnächst wieder online gehen. Es ist auch einfach stepbystep-traveler.de. Allerdings jetzt gerade noch nicht online, aber ich arbeite stark daran, dass es in den nächsten 2-3 Wochen passieren wird.
Sehr gut. Ich packe alles in die Shownotes, also guckt da auf jeden Fall rein und begleitet die Reise weiter. Ist auf jeden Fall immer eine Freude zu sehen, was ihr so treibt. Und vielen Dank auch nochmal, dass du eine Geschichte im Buch geteilt hast. Und dann wünsche ich dir alles Gute für die weitere Reise.
Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder.
Genau, bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Reise. Um dich mit anderen Weltmummeln auszutauschen, tritt der Backpack Stories Community auf Facebook bei. Ich freue mich sehr, wenn du meine Show abonnierst und auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns persönlich beim nächsten Backpack Stories Event. Für alle Termine schau auf www.backpack-stories.de. Alles Liebe und bis bald!